Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
Lass mal zu. Heute mit einer musikalischen Episode. Musikerinnen, Musiker, aber auch musikalisch aktive Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Depressionen und für Angststörungen. Das hat eine gross angelegte Studie vom Max-Planck-Institut ergeben. Und bei mir sitzen heute zwei musikalisch aktive Menschen, Luzerner. Das sind beides Männer. Der eine ist seit vielen Jahren Musiker, der Tobi Gmür. Seine Band Mother's Pride ist ein Luzerner Urgestein. Aber auch als Solomusiker ist er aktiv und seit er auch auf Mundart singt, beschäftigt er sich in seinen Songs auch mit seinen dunklen Momenten.
Wenn es etwas Positives gibt, jetzt ganz subjektiv, aus diesen depressiven Phasen oder Stimmungen, dann ist es schon, dass etwas daraus kann entstehen kann. Es gibt Futter für, bei mir jetzt einfach Futter für Songs. Wenn es mir gut geht, habe ich nicht das Bedürfnis, ein Lied zu schreiben.
Und auch bei uns, eine ganze Generation jünger, kann man sagen, ist der Severin. Er ist leidenschaftlicher Musikhörer-Fan, lebt in einer Einrichtung von Traversa, leidet an einer Hörschwäche und ist seit dem Teenageralter depressiv.
Ich habe das nicht gekannt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Ich habe niemanden gekannt, der das auch hat. Und es war auch ein Stück weit peinlich gewesen. Also für mich. Ich meine, ich war dort 16, 17 und man schämt sich irgendwo da. Ja.
Ich bin der Dominik Diller und Severin, ohne jetzt deine Hörschwäche zu verharmlosen, aber ich glaube, wir können sagen, wir alle drei haben wahrscheinlich nicht mehr das allerbeste gehört. Also ich habe Jugendsünde, ich habe so viel Rockmusik gemacht und nie die Ohrenstöpsel reingetan, so viele Konzerte gewesen. Wie sieht es bei dir aus mit dem Gehör, Tobi?
Schon auch die gleichen Schäden, wie wahrscheinlich du hast. Ja, einfach heftige Tinnitus auf beiden Seiten. Aber bis jetzt komme ich gut damit Schlag.
Heftige Tinnitus habe ich auch, kann ich sagen, auch. Seit einem guten Jahr. Okay. Jetzt bei dir, Severin, also wie müssen wir uns das vorstellen? Also was ist das für eine Hörschwäche, die du hast?
Ja, also was sind ist, ich höre nicht gut. ich glaube, also es ist eben schon von Kind aus an und es gibt halt so mehrere Stufen von Schwerhörigkeit. Es gibt höhere, mittlere, niedrige. Bei mir ist die mittlere Schwerhörig, Gradigkeit. Aber ich kann da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Statistiken dazu sagen.
Aber gibt es in der Prozentzahl, gehörst du noch so und so viel Prozent von 100 oder so?
Nein, nicht wirklich. Es wird einfach in Dezimal abgemessen. Und was ich jetzt weiss, ist, tiefere Töne höre eher besser als höhere Töne.
Okay. Und was ich am Anfang gesagt habe, Musik ist für uns alle wichtig. Lass mir doch mal kurz, mit was für Musik durch den Alltag durch du so gehst. Du hast mir gesagt, du hörst viel Hip-Hop, weniger Rock. Also da trifft sich wahrscheinlich nicht allzu viel, aber eben, wir sind ja auch völlig verschiedene Generationen. Aber eben auch viel klassische Musik, hast du mir gesagt. Lassen wir doch mal schnell rein, was das so sein könnte, wo du auf dem Kopfhörer hast, wenn du durch den Alltag gehst. Das ist «Two Steps from Hell», hast du mir angegeben?
Genau.
Was ist das?
Ich weiss es gerade ehrlich gesagt nicht.
Das klingt für mich so nach Filmmusik, so nach sehr viel Drama und Pathos und Gladiator oder so etwas.
Ja, ja.
Was macht denn die Musik bei dir? Also, weißt du, was löst sie aus? Wie hörst du das? Hörst du es mit Kopfhörer oder als Berieselung nebenbei sehr präsent und nur auf das konzentriert?
Ja, ich habe eigentlich quasi immer Kopfhörer. Was lustig ist, ich nehme die Hörgeräte raus für Kopfhörer anlegen, weil es ist einfach zu unbequem mit der Zeit. Was das bei mir auslöst, ich glaube, die Klänge, die Melodien, das ist, glaube ich, das, was bei mir ein gutes Gefühl aufhält. Ja.
Tobi, wenn du jetzt das hörst?
Ja, für mich eigentlich Ich habe ein bisschen das Gegenteil. Okay. Mir hat es gerade so ein bisschen... also mich hat es jetzt gerade berührt.
Ja, okay.
Ja.
Tobi, du hast mir gesagt am Telefon im Vorfeld, du seist früher depressiv gewesen, du hättest deine Krankheit mehr oder weniger im Griff. Mhm. Was heisst das?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen so nicht ganz schlüssig rückblickend, ob das, was ich erlebt habe, ich habe die Begriffe mal gehört, vielleicht können die auch exogen und endogen. Also, dass die Depressionen, die ich hatte, eigentlich exogen sind, das heisst von äußeren Umständen ausgelöst oder beeinflusst. Oder ob das wirklich drinnen ist, ich glaube eher an exogen. Ich habe es so weit im Griff, dass ich einfach sehr gut in der frühen Erkennung bin, wenn ich das Gefühl habe, jetzt fängt es wieder an, mich abzuziehen.
Und was machst du denn?
Musik. Meistens probiere ich ins Songwriting irgendwie reinfliessen zu lassen. Ich probiere dann auch so ein bisschen meine
Deine misanthropische Ader.
Meine misanthropische Ader, danke. Dem entgegenzuwirken, dass ich probiere, unter die Leute zu gehen oder mit Leuten Zeit zu verbringen, wo ich weiss, dass sie mir gut tun. Ja, Ablenkung. Oft.
Und was ich irgendwo gelesen habe, ist, seit der Tobi seine dunklen Momente auch in seinen Songs verarbeitet, nämlich eben auf Mundart, geht es ihm besser. Das habe ich irgendwo in einem Zeitungsartikel gelesen.
Das ist so,
ja. Hören wir doch kurz in so einen Mundart-Song rein von dir. Mit viel Tempo.
Ja.
Ich kann es gar nie tragen. Ein Mensch allein kann es gar nicht nehmen. Es braucht 5, 6, 7 mehr. Irgendwann hat es nicht mehr wie von niemandem braucht zu sagen. Und es schwemmt uns wieder raus auf die Afrikstrasse.
Ein Mensch allein kann das gar nie tragen. Also ich zitiere dich jetzt da aus diesem Song gerade. Also kannst du uns vielleicht schnell mal mitnehmen, wenn du einen Song wie den schreibst, wo du vielleicht eben eher schwierige Zeiten thematisierst. Gerade weil du jetzt auch gesagt hast, ja, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich ins Studio oder nehme ich Gitarre.
Ja, lustigerweise kommen mir all die Ideen zu den Liedern zu 95% eben nicht dann, wenn ich es mir eigentlich vornehme, sondern irgendwo im Bus oder auf dem Heimweg oder vor dem Einschlafen. Und das sind zusammen einfach so kleine Textfetzli, die im besten Fall ein bisschen Melodie dran haben. Und von dem aus gibt es dann ein Stück. So, das ist die Burgensweise.
Und wie ist es jetzt bei diesem Song zum Beispiel konkret gewesen? Wie ist der entstanden?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich habe mal ein Lied machen, das auch ein bisschen politisch ist. Das ist jetzt in dieser Strophe noch nicht so durchgekommen.
Ja, müssen wir länger hören.
Ja, es ist, das ist jetzt eher ein Stück gewesen, wo ich gemerkt habe, ich habe recht viel Wut, die hat raus müssen. Und für das ist es, nachher, glaube ich, recht schnell gegangen, als ich mal angefangen habe, die Wut in das Stück hineinzudrücken.
Ja. Der Song heisst «Zusammenstehen», also für all die, die im Nachhinein auf Spotify noch schnell hören wollen. Genau, «Zusammenstehen» von Tobi Gmür. Wenn jetzt du vorher gesagt hast, ja, also mich hat es jetzt gerade sehr berührt, die klassische Musik, die dramatische Musik vom Severin. Also was man vielleicht kann sagen, also auf uns alle hat ja Musik grundsätzlich einen positiven Effekt. Auf unsere Psyche. Musik machen tut den Menschen gut. Das ist immer schon so gewesen. Musik hören natürlich auch. Es gibt aber eben offenbar auch einen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, Depressionen und Musik, das ist eben die Studie, die ich am Anfang schnell zitiert habe, schwedische, gross angelegte Studie, da haben wir 11'000 Leute befragt über ihr musikalisches Engagement über ihre psychische Gesundheit und es überrascht mich schon, das Resultat ist, musikalisch aktive Menschen sind häufiger betroffen von Depressionen als Leute, die nichts mit Musik zu tun haben, die vielleicht sich gar nicht für Musik interessieren. Überrascht dich jetzt das?
Nennt mich jetzt auch Wunder, Severin.
Nein, überraschen tut es mich eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man für Musik gerne hat. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen an meinen Kollegenkreis denke, da ist Hardstep und das richtige das ist überhaupt nicht meins. Und aber ich kann es einfach von mir aus sagen, bei mir ist es eher weniger der Text, sondern auch einfach die Melodie selber, wo schön spielt, wo es einfach irgendein Gefühl auslöst. Und ich glaube, das andere, was bei mir auch ist, ist, wenn es float. Das ist, also jetzt gerade, wenn ich an Rap denke, wenn der Text float, das ist eigentlich noch lustig bei mir, ich kann viele Texte eigentlich gar nicht, weil es einfach akustisch ist, es schwierig für mich zu verstehen. Darum habe ich es umso lieber, wenn die Stimme mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Beat mitgeht.
Tobi, was hast du das Gefühl, wo liegt der Zusammenhang aus deiner Sicht? Ich meine, das ist jetzt nicht, das kannst du ja nicht als exakte Wissenschaft irgendwie festmachen, aber ja, da eine mögliche Prädisposition, also Empfänglichkeit für psychische Erkrankungen bei musikalischen Leuten.
Ja, ich kann mir schon ein Stück weit irgendwie erklären. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die etwas in der Kunst machen, egal ob es jetzt Schreiben ist oder bildende Kunst, Musik, ich habe das Gefühl, das sind Menschen, die irgendwie Zwiespalt haben mit sich oder die ja, wahrscheinlich schon von klein auf etwas gesucht haben, wo sie sich, wo ihres ist. Oder wo sie vielleicht sich versprechen davon, dass sie vielleicht für sich selber auch ein paar Sachen können erklären oder sich ausdrücken. Oder ja, ich glaube, sonst es muss auch irgendeinen Antrieb auch ein bisschen geben. Und ich, also, wenn ich jetzt zurückdenke an Leute, die ganz früher kennen, die auch oder die auch haben von Musik machen, ja, haben vielleicht so die ähnlichen Konflikte gehabt wie ich, oder auch Konflikte. Und die, ja, Kunst ist wahrscheinlich wirklich etwas, wo man dann kann probieren kann, zumindest gelingen dort einem. Ich weiss nicht, vielleicht gelingt es mir selber auch mal, aber mir hilft es auf jeden Fall, dass ich dort irgendwie einfach etwas habe, wo meins ist. Mhm. Oder wo ich weiss, dort kann ich etwas wirklich.
Mhm. Hast du ja mit Leuten austauscht, aus der Musikwelt oder aus dem Kunstkuchen über das?
Ja, immer wieder spannende Diskussionen. Es kennen auch Leute, die finden, nein, ich habe überhaupt keine derige Probleme oder Tendenzen. Wo ich dann aber, wenn ich dann nachher die Sachen höre, schaue oder sehe, wo die machen, es ist jetzt ein bisschen fies, aber ich finde, es hat vielleicht dann nicht so viel Tiefe. Also sie brauchen das eher zum ja, eher schon guten Selbstbewusstsein noch ein bisschen darzustellen. Mhm. Also das ist auch etwas, was ich viel mitbekomme, das Gefühl, du gehst auf die Bühne, du musst ja recht Selbstvertrauen haben und Selbstbewusstsein. Und ich kenne ganz viele Leute, die das eben genau nicht haben. Mhm. Also man kann zwar auf die Bühne, das gewöhnt man sich ja auch ein Stück dran, und das ist aufregend und jedes Mal spannend, aber das sind ganz oft wirklich nicht sehr selbstbewusste Leute oder nicht Leute mit mega viel Selbstvertrauen. Sie holen es sich dort. Ich merke das bei mir auch, es gibt ja eine Bestätigung. Aber die hält ja auch nicht lange hin.
Mhm. Ja. Was ich noch interessant finde, ist ja auch wieder die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Oder? Mhm. Also entscheiden sich Leute mit einer Kunstader, mit einer musikalischen Seite irgendwie eben eher dafür, sich mehr dann eben in die Kunst hineinzugeben? Mhm. Weil man sich eben vielleicht nicht kann vorstellen kann, den normalen 0815-Job mit Stress und allem zusammen zu haben. Und dann das andere, das, was du jetzt auch ein bisschen ansprichst, also der Druck und der Stress, wo ja das Musikerleben auch mit sich bringt, jetzt sei es mit einer Bühnensituation nachher klarkommen mit dem der Bühne und dann allein sein mit sich wieder und so und auch der ganze emotionale Stress, den sie ja häufig auch mit sich bringt, weil die Unsicherheiten viel grösser sind als vielleicht bei anderen Menschen, oder? Also gerade jetzt bei Corona hat sich das wieder stark manifestiert, ganz viele Kunstschaffende haben kaum mehr gewusst, wie es weitergehen soll. Ja. Ist das für dich oder für euch für ein Spannungsfeld?
dass man irgendwie so etwas, sag jetzt mal, kreatives Vorteil auch machen, ist ja so ein bisschen auch eine Voraussetzung, dass man so eine gewisse Sensibilität hat oder ja, irgendwie Sachen kann miteinander kombinieren oder neu erfinden. Ja, und oft erlebe ich die Leute, die das machen, eben sind eigentlich eher sensibel und sind dann vielleicht auch ein bisschen, durch das natürlich auch ein bisschen anfälliger, sage ich jetzt mal, auf, ja, oder einfach, vielleicht stresst sie Sachen schneller oder
wie gehst du konkret, oder was sind so deine Erfahrungen eben mit den Punkten, die ich vorher gesagt habe? Zum Beispiel die grosse Unsicherheit, ich nehme mal an, das kennst du auch.
Ja.
Eben zu wenig Stutz, nicht wissen, wie man soll.
Das fördert natürlich noch einen. Eben, bei mir ist es eben auch wirklich so oft gewesen, also meine, sag jetzt mal, meine dunkelste Zeiten so zwischen 30 und 40, führt so das eine zum anderen. Hast wenig Geld, gehst durch das vielleicht dann auch weniger raus, weil du es nicht kannst leisten. Fährst immer mehr an von Zweifeln ab dem, was du machst. Mir hat das so weit geführt, dass ich wirklich auch monatelang keine Post mehr aufgetan habe. Nachher wird der finanzielle Stress noch grösser. Es hockt irgendwie Behörden noch auf der Pelle. Und ja, das hat mir schon einfach, das zu mir, hat sich dann so summiert in einer wirklich einfach, ich habe gar nichts mehr wollen wissen von irgendetwas. Und so, oder zum Teil nicht einmal mehr, der kreative Prozess ist, habe ich machen mögen.
Aber würdest du sagen, hat sich bei dir einfach so die grosse Unsicherheit, die das Musiker- oder Künstlerleben mit sich gebracht hat, eigentlich nur deine Angst oder Depressionen verstärkt?
Ja, definitiv. Ja.
Hättest du dir dann manchmal auch erhofft, etwas anderes, komplett anders zu machen?
Ja, immer wieder an den Punkt gekommen. Ich fand also Modest Bright habe ich vor fast 25 Jahre auch einmal, also eigentlich dort, wo es uns eigentlich am besten gelaufen ist, auch ins Sand gesetzt für eine Zeit. Ich fand, jetzt muss ich mal etwas anderes machen. Ich muss jetzt mal irgendwie, ich möchte mal etwas Normales machen, etwas wie die anderen auch, wo genug Geld gibt. Das habe ich dann nicht geschafft. Also eigentlich in ein gut bürgerliches Leben so quasi zu wechseln, hat auch nicht, ist ja dann auch nicht gegangen. Aber an diesem Punkt bin ich immer wieder gekommen. Ich fand, Mann, nein, es ist, manchmal ist man wirklich einfach so als Abwärtsspirale vorgekommen. Unabhängig davon, wie gut also etwas gelaufen ist gerade oder nicht.
Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer auf die Abwärtsspirale zu reden. Ich möchte wie noch so ein bisschen, weißt du, wenn man jetzt über, vielleicht auch über berühmte Musikerinnenbiografien redet, die zum Teil tragisch geändert haben, ja, da gibt's zig Beispiele, Kurt Cobain oder Amy Winehouse oder auch Whitney Houston und so weiter. Zerrissene Persönlichkeiten, auf eine gewisse Art, häufig in Kombination eben mit genialen, Talent. Und vielfach auch noch gewisse Suchtaffinität. Was habt ihr das Gefühl? Sind sie darum so genial gewesen, weil sie auch so zerrissen gewesen sind oder so fragil?
Ja, bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Ich habe das Gefühl, wenn man so genial ist und so erfolgreich und das können sie ja von mir selber, ich bin jetzt kein Musiker, aber das ist die Zerrissenheit, die hast du drin, wenn du eine depressive Person bist. Und wie jetzt du vorhin gesagt hast, jetzt also einfach das Beispiel mit Briefen nicht öffnen und das Zimmer nicht aufräumen, was bei mir auch zum Beispiel war. Und das summiert sich einfach. Und ich habe das Gefühl, wenn man, ja, also die Gefühle habe ich auch. Also es ist, ich meine, ich bin erst 25, aber es ist, ja, ich habe jetzt zum Beispiel noch nie eine Lehre können fertig abschließen. Und das, ja, das, eben, das so Zeug summiert sich und, irgendwann kommt der Absturz. Ja.
Er muss allerdings nicht kommen, oder? Eben, es muss ja nicht so tragisch enden wie jetzt bei den Beispielen, die ich vorher genannt habe. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt so viele Musiker, die in den letzten paar Jahren, über ihre psychischen Issues angefangen haben zu reden, öffentlich. Mhm. Ganz berühmte Figuren, eigentlich kannst du fast nehmen, wer wortspiele Billie Eilish oder Adele oder Ariana Grande oder Ed Sheeran oder Louis Capaldi oder Bruce Springsteen sogar. Genau. Also eigentlich alle haben gesagt, hey, wir haben psychische Probleme. Ja, ja. Also endlos die Liste.
Mhm. Ja, es gibt einfach, wenn es etwas Positives gibt, jetzt ganz subjektiv, aus diesen depressiven Phasen oder Stimmungen, dann ist es schon, dass etwas daraus kann entstehen kann. Es gibt Futter für, bei mir jetzt einfach Futter für Songs. Ich habe, wenn es mir gut geht, habe ich nicht das Bedürfnis, ein Lied zu schreiben. Ich habe das Gefühl, das gibt nicht viel ein, das können die meisten, ja, verliebt oder was auch immer. Oder mir geht es jetzt einfach gut. Das andere ist, ja, es ist dann natürlich auch ein bisschen therapeutisch, selbsttherapeutisch. Oder? Man kann es irgendwie, man kann viele Sachen reinpacken, wo für mich dann auch so wie Tagebucheinträge sind, wenn ich die Ziele wieder singen oder höre, bin ich wieder dort. Und kann sie so irgendwo einfach abladen. Aber ja, es ist, ja, ich glaube, die Gemeinsamkeit von all diesen Menschen, die du vorher aufgezählt hast, ist wahrscheinlich einfach auch, ich nehme es an, ich weiss es nicht definitiv, aber einfach viel Selbstzweifel. Ist das gut, oder ist das wirklich gut? Mache ich das richtig? Soll ich das weitermachen? Ja.
Auch wenn es das, vielleicht zynisch wirkt, aber ich habe das auch schon gedacht, wenn du möchtest, dass dein Kind grosse Kunst macht oder so, irgendwann einmal, dann solltest du es vielleicht nicht als gutbürgerliche 0815 Schweizer irgendwie durch die Welt gehen, weißt, wo nicht mal nichts fehlt. Also so zynisch, wie jetzt das tönt. Aber all die Leute, die ich vorher gesagt habe, Kurt Cobain, so zerrüttete Kindheit und dann entstanden so Sachen. Severin, du hast mir gesagt, du siehst momentan in Abklärungen wegen Hochsensibilität und hast mir auch gesagt, du wartest, dass endlich eine Diagnose kommt. Warum hast du gesagt, du möchtest endlich diese Diagnose?
Ja, also das Ding ist, es wird keine Diagnose geben, weil es nicht anerkannt ist. Und ja, also ich weiss es mittlerweile noch nicht so lange, würde ich sagen, ein halbes Jahr. Oder, ja, mal ein halbes Jahr, wo ich das Gefühl hatte, mal jetzt, da ist wahrscheinlich irgendetwas rum. Es ist einfach, also ich kann ein Beispiel sagen, wo ich es gemerkt habe, dass das irgendetwas auslöst. Das war das Orchester von Herr der Ringe, KKL, zu Luzern, wo ich bin gelesen und ich habe schon gemerkt, als ich ins KKL selber reingekommen bin, das war alles so laut. So, ja, so viele Geräusche um mich herum. Ich bin wie nicht mehr ganz klar gekommen. Und wo dann im Orchester waren und das angefangen hat, ja, das ist, ich hatte das Gefühl gehabt, dass es da kommt eine Dampflokfahrt einen Meter vor mir durch. Und ja, ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ich habe die Leute angeschaut und wo da seelenruhig da zulassen und mitweipen mit dieser Musik und ich habe das Gefühl, ich habe es überhaupt nicht genossen und bin in der Halbzeit heimgegangen und dort ist mir dann aufgekommen, irgendetwas hat es ausgelöst.
Und hast du das Gefühl, also das hat jetzt auch mit deiner Hörschwäche zu tun gehabt? Ja. Also das sind einfach zu viele verschiedene Reize gewesen, wo auf dich einpassen.
Ja, es sind viele Reize gewesen. Das ist so.
Was kann man denn das überhaupt sagen? Also was hat aus deiner Sicht deine Hörschwäche denn schlussendlich mit deiner Depression zu tun?
Ja, ich glaube, man wächst anders auf. Gerade wenn man das als seit Kind Hörgerät hat. Ich glaube, es ist noch ein anderer Unterschied, wenn man mit 50 nicht mehr gut gehört und ein Hörgerät braucht. Ich glaube, früher als Kind, bin ich ehrlich, habe ich es nicht so beachtet. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, ja, ich bin anders oder ich habe Nachteile in welchem Sinn. Aber mittlerweile, wo ich erwachsen bin, weiss ich einfach, dass das ja, mich geprägt hat und ich glaube, viele sagen, ich bin eine ruhige Person und das wird von dem kommen. Und das ist zwar schön, aber auch ein bisschen blöd, weil gegen aussen strahle ich meistens sehr ruhig, ruhige, wie soll ich sagen, Aura aus. Mhm. Aber in mir innen sieht es völlig anders aus. Und ich glaube eben, das hat einfach mit den Hörgeräten zu tun. Ich komme nicht immer alles mit über. Und ja, es ist. Ich habe mittlerweile anerkennen, dass ich irgendwo durch doch ein bisschen anders bin. Ja.
Nimm uns doch mal schnell ein bisschen mit zurück in deiner Biografie, aber zurück in deine Kindheit oder in deine Jugend. Wie würdest du deine Kindheit denn beschreiben?
Die ist gut gewesen. Super. Also da kann ich mich nicht beklagen.
Also bist du auch nicht irgendwie gemobbt worden oder so?
Nein.
Okay.
Das ist einfach, gut, ja, es ist, glaube so, es hat so ein bisschen ab der dritten Oberstufe angefangen, wo ich dann, ja, plötzlich ein bisschen Dosenseiter gewesen bin, wegen einem bestimmten Ereignis. Und dort hat aber auch langsam wirklich die Depression angefangen gehabt, wo ich dann nachher ins erste Lehrjahr bin. Und das hat sich eigentlich wie immer so durchgezogen bis, ehrlich gesagt, bis heute noch.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Du hast, glaube ich, mit 16 zum ersten Mal Angststörungen gehabt, hast du mir, glaube ich, auch gesagt, mit dem Druck nicht klar kommen.
Ja, genau.
Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
Ja, dass ich, glaube ich, zu den ganz krassen Zeiten, ich kann nicht aus dem Haus können. Das kann so Angst gehabt, mich zu stellen, mich zu zeigen, mich, ich habe das Gefühl, ich bin einfach nicht bereit gewesen, um jetzt in die Lehre rauszugehen und das durchzuziehen. Und also was man muss sagen, ist, das erste Lehrjahr, das war Mediamatiker, das war sicher auch der falsche Beruf, das wird sicher auch noch eine Rolle gespielt haben.
Warum?
Bürojob ist nichts für mich. Das, ja. aber das, ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Natürlich immer wieder Absenzen, nicht anwesend gewesen bei der Arbeit, zurückgezogen. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich von meinem Kollegenkreis, von Menzenau, wo ich aufgewachsen bin, komplett ignoriert und habe wie eigentlich gar keinen Kontakt gehabt mit denen.
Zani, also du hast den Kollegenkreis ignoriert oder sie hat dich ignoriert?
Ich habe das nicht gekannt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich soll machen, ich habe niemanden gekannt, der das auch hat. Und es war auch ein Stück weit peinlich gewesen. Also für mich. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber ich meine, ich war dort 16, 17 gewesen und ja, man schämt sich irgendwo da. Ja.
Und was hat dazu geführt, dass du heute so offen über das kannst reden?
Ja, das, mittlerweile sind es 9 Jahre oder 8 Jahre, wo ich mit dem lebe und das war ein langer Prozess gewesen. Also, ich habe sehr lange nicht wirklich viel darüber geredet. Auch meinen Eltern habe ich schon ab und zu mal so ein bisschen Details gegeben, aber ich habe mich sehr, sehr in mich zurückgezogen.
Wie hat dich dein engste Umfeld, deine Familie oder auch eben Freundeskreis unterstützt? Oder was sind überhaupt Reaktionen gewesen auf die Erkrankung? Also wo man dann auch plötzlich vielleicht gemerkt hat, dass da etwas ist.
Ja, ich glaube, zu der Anfangszeit waren es vor allem die Eltern gewesen. Die haben das irgendwie probiert zu tragen. Mich probiert trotzdem überzeugen zu gehen arbeiten, zum Beispiel. aber ja, es ist halt, sie haben irgendwie nicht viel können machen. Das ist, da kommt dann natürlich der Teenager gegen seine Eltern. Was dann irgendwann ist dann natürlich das Gespräch gewesen, auch mit dem Psychologen und schlussendlich auch die Klinik, wo das hat sich dann wie immer ja, so weitergeführt und immer mehr habe ich über mich erfahren, was belastet mich überhaupt oder was läuft nicht gut.
Ja. Also mit rund 20 bist du zuerst mal in einer stationären Klinik untergebracht?
Ja, ich glaube so 19, 20, ja.
Und vor rund eineinhalb Jahren der Entscheid, auch ins betreute Wohnen zu gehen, in deinem Fall eben beim Netzwerk Traversa. Wie hilft denn dir das jetzt so, deinen Alltag zu bewältigen?
Ja, also das eine ist sicher, dass ich mal draußen bin. Und ich glaube, mit der Zeit ist es natürlich belastend daheim, wenn immer, das Thema ist immer präsent. Und jetzt bin ich wie draußen, kann für mich selbstständig. Also, dass du
nicht mehr bei den Eltern wohnst?
Ja, genau. Und was mir dort hilft, ist sicher Selbstständigkeit, dass ich selber Sachen muss machen. Dass ich kann wie davon lernen, so, ich muss halt Sachen halt trotzdem machen, auch wenn es mir nicht gut geht. Das ist so die Sache. Und natürlich, ja, als betreuter Wohnen dort, ich habe wie immer eine Ansprechperson, oder besser gesagt, eine professionelle Ansprechperson, wo weiss, um was es geht. Ich muss nicht mehr irgendwie hingehen und sagen, du, jetzt geht es mir nicht so gut, kannst du mir helfen? Oder weiss, ich kann hin und du, es geht mir nicht gut, hilf mir. So. Das ist das.
Und das sind einfach mehr den Gespräche, die du brauchst von diesen Leuten und nicht unbedingt irgendwie, hey, hilf mir beim Zimmer aufräumen.
Ja, also, ja, genau.
Tobi, jetzt haben wir von ihm gehört, sehr jung, mit Depressionen konfrontiert. Wann bist du zuerst mal mit einer schweren Verstimmung konfrontiert gewesen?
Ich würde sagen, so um die 30. Also ein bisschen später als der Severin. Ich kenne das, was er jetzt erzählt hat, ist mir jetzt gerade wieder recht eingefahren, weil mein älterer Sohn, der gleich alt ist wie der Severin, hat auch Depressionen und während der Lehre jeden Morgen irgendwie aus dem Bett zu bringen. Aber der hat gleich viel Absenzen gegeben und der hat wieder nicht den traut, wieder zu gehen, wenn er gefehlt hat. Also das kommt mir alles sehr bekannt vor. Das war mega anstrengend. Und auch für meine Ehe dort sehr belastend gewesen. Und mein Sohn ist nachher auch dann ausgezogen und später in so ein begleitetes oder betreutes Wohnen und ja, mal können durchschnaufen dann. Und in dieser Zeit hat es mich selber eben auch mal wieder richtig verwünscht und das ist eigentlich die heftigste Zeit gewesen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ist mein Sohn auch mehr als eins wahrscheinlich ein Lebensretter gewesen. Also, ja.
Wie lange ist es gegangen, bis du zum Beispiel dann auch dir das eingestanden hast? Also du hast es gesagt, mit 30, aber du hast erst viele Jahre gehabt, wo das eigentlich nicht ein Teil von dir war, oder mindestens nicht benennt, oder? Also irgendwann muss man ja dann wie auch, ich weiß nicht, kapitulieren, aber einfach das auch anerkennen und sagen, hey, ich habe die Erkrankung.
Ja, das hat dann noch ein bisschen länger gebraucht. Also bis ich das wirklich gefunden habe, mal, es ist, ich brauche Hilfe von außen. Ja.
Und wie bist du davon? Also wer hat dir geholfen oder wie hast du das gemacht?
Mein Bruder hat mir geholfen. Er hat eigentlich ultimativ gesagt, jetzt musst du. Er hat mir einen Termin gemacht bei einem Psychiater und mich eigentlich dort reingeschickt. Reingestossen. Ich wäre sonst wahrscheinlich nicht gegangen.
Und jetzt nur mal das, was du vorher gesagt hast. Also eben als Vater einerseits die Verantwortung gegenüber eben dem Sohn, du hast ja nur ein zweites Kind, das viel jünger ist. Das gibt einerseits Verantwortung, es gibt aber eben auch Druck, oder?
Ja.
Wie bist du mit dem umgegangen oder wie gehst du heute mit dem um? Wenn es dir vielleicht gut geht oder auch wenn es dir weniger gut geht?
Ich habe mal da einen schönen Satz gelesen, dass es auch ohne die Fähigkeit, glücklich zu sein, eine Lebenspflicht gibt. Und seit ich diesen Satz gelesen habe, geht es irgendwie ringer. Und ich finde, das trifft bei mir mega zu. Also, auch vor allem dank den Kindern, ist wirklich, wirklich da haben wir wirklich das Gefühl, ah nein, ich kann nicht gehen. Was macht der Bub ohne mich? Ich bin auch so ein bisschen seine engste Bezugsperson. Wahrscheinlich bis heute. Ich kann den nicht allein lassen. Das hat auch wieder so eben die Pflicht verstärkt. Nein, ich muss irgendwie weitergehen, irgendwie vorwärts schauen. Und gleichzeitig aber auch manchmal auch so ein schlechtes Gewissen gehabt. Also gefunden, ich habe mich nie vertieft in das irgendwie gelesen, aber könnte ich ihm das irgendwie vererbt haben? Hat er das wegen mir auch? Bin ich irgendwie ein schlechtes Vorbild gewesen? Bin ich zu wenig fröhlich gewesen, blöd gesagt? Also, ja, das schlechte Gewissen besteht eigentlich bis heute. Es ist ja, the story of my life.
Du hast jetzt deinen Bruder angesprochen, du hast vorher deine Eltern angesprochen, aber grundsätzlich so würde es mich schon noch wundern, weißt du, so, an wer wendet ihr euch denn jetzt, wenn man jetzt aber professionelle Hilfe, aber es gibt ja immer auch ein Helfersystem, wo einfach vielleicht um einem herum ist, also im besten Fall. Mhm. An wer wendet ihr euch? Oder du jetzt, Tobi, bei dir haben wir schon ein bisschen gehört, Severin, wenn du Hilfe brauchst heute?
Heute sind eigentlich meine ersten Ansprechpersonen meine Bandgespendli, die ich zum Glück jede Woche gesehen habe und auch ein Stück weit so eine Männer-Selbsthilfegruppe geworden ist. Ja, da kann ich viel gerade vorweg abladen. Aber es ist natürlich auch so, vielleicht kennst du das auch, Severin, dass man ja gut wird in dem und das ist auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden, dass man eben sich da vielleicht gar nicht so viel anmerken. Also, dass Leute das Gefühl haben, nein, dem geht es gut.
Und gerade bei Männern, oder?
Gerade bei Männern vielleicht noch mehr, ja.
Definitiv.
Und das ist anstrengend. Also, ich habe zeitweise fast das Anstrengendste gefunden. Da irgendwie wieder raus und sich das irgendwie nicht anmerken und probieren, in gleich Groove oder Flow reinzukommen wie die anderen. Das kostet viel Energie.
Mhm. Aber da sind wir jetzt wirklich auch, weißt, so beim Kern vom Ganzen, oder? Und gerade jetzt wir drei Männer da in dieser Runde. Und obwohl ich selber nie mit Depressionen konfrontiert war bei mir, aber ich kenne so viele Leute, die mit psychischen Issues zu tun haben. Und das hat auch damit zu tun, dass man heute halt ganz einen anderen Umgang hat mit dem als noch zur Zeit von unseren Eltern beispielsweise, wo gar niemand irgendwie über das geredet hat. Und wir machen ja in diesem Podcast genau, den Podcast machen wir ja darum, um eben die Stigmatisierung voranzutreiben. Also ich würde jetzt mal sagen, Depression ist ja auch eine Diagnose, die relativ anerkannt ist und viele einfach eben auch wissen, was das ist und nicht irgendwie sagen, ja, jetzt nimm die mal ein bisschen zusammen. Also ist mindestens das, was ich, wie ich es empfinde. Vielleicht weiss ich auch zu viel darüber unterdessen, aber wie sehen ihr das? Also eben, jetzt vielleicht auch ist, hilft euch das, dass so viel geredet wird heute über das, dass es auch ganze Serien gibt im Streaming über das, über Hochsensibilität oder über Autismus-Spektrum oder eben über Depressionen, ganz viele Musiker über das redet, sogar Sportler über das redet oder erschwert es eher?
Ja, helfen tut es sicher. Also es ist sicher gut, wenn man darüber redet, aber dann glaube ich, ja, wenn ich so Zeugs hinein ist das Problem, oder was ich das Gefühl habe, ist einfach, es ist so brutal individuell. Und du kannst schon über die Allgemeinheit von einer Depression reden, aber wenn ein Mensch, der in eine Depression hineinkommt, die Geschichte ist völlig anders. Mhm. Bei jedem. Und das ist darum, ja, ist sicher gut darüber zu reden, aber es ist wie auch ein bisschen. Manchmal habe ich wie ein kleines Gefühl, ja, ihr labert einfach. Also, es ist so ein bisschen, ja.
Ich weiss, was du meinst. Also, es nützt dir auch nichts, wenn alle darüber reden oder vielleicht sogar auf Social Media sagen, und jetzt heute bin ich wieder depressiv und
ja,
dabei.
Nein, das ist
dabei,
das
musst du sagen. Das oder, ich habe auch manchmal schon so den ein bisschen gemeinen Verdacht gehabt, okay, jetzt, man braucht sogar so ein bisschen als Promo-Argument. Dass man irgendeinen Content hat, wo man jetzt kann zum neuen Album erzählen oder zum neuen Film oder was auch immer. Ja, es ist ein bisschen beides.
Ja, ich kann jetzt einfach von früher an, wenn so das eine hat, heute bin ich ein bisschen depressiv drauf. Und das ist einfach, also das kann man schon sagen, aber es ist einfach so ein bisschen, ich habe das Gefühl, oder ich weiss, du hast keine Ahnung. Mhm. So, das, jeder hat mal einen schlechten Tag, Tiana, ich auch, aber das muss nicht unbedingt heissen, dass ich depressiv bin. Ja. Das ist so ein bisschen, ja.
Ja, es ist schon sehr individuell. Ja.
Und es ist tatsächlich eben auch ein bisschen im Trend, wie du gesagt hast, also ich sage jetzt auf TikTok oder auf Instagram, es ist, alle reden darüber, alle haben es und es ist wie ein zweischneidiges Schwert, wenn ich das jetzt so ein bisschen
rausgehöre. Ja, es könnte fast so ein bisschen zu einer Überdosis dann führen von diesem Thema auch, also dass man es dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr so vielleicht auch gar nicht mehr so ernst nimmt. Mhm. Oder dass wirklich Leute, eben wie du gesagt hast, so schnell so etwas sagen oder das für sich irgendwie so deklarieren, wo es vielleicht dann einfach vielleicht wirklich gar nicht so ist und das dann schlussendlich vielleicht fast wieder ein bisschen verharmlost. So ein bisschen der negative Effekt davon.
Ja.
Schauen wir ein bisschen voraus oder so ein bisschen in Zukunft vielleicht noch zusammen, so die letzte Viertelstunde jetzt hier in dem Gespräch.
Was reden wir schon so lange?
Schon gut 3/4 Stunde.
Schnell vorbeigegangen.
Tobi, wir sind, ich habe es am Anfang gesehen, wir sind etwa gleich alt, wir haben beide schon zu 5 vorne dran, so 50 gewesen. Macht dich das, die Reife oder das mittlere Alter, wo wir drinnen stecken, macht dich das gelassener oder stresst es dich eher?
Abwechslungsweise beides. Es gibt schon Zeiten, wo ich gar nicht mir vorstellen kann, wenn ich noch, ich weiss doch auch nicht, wie viele Jahre man noch vor sich hat, die irgendwie zu überstehen oder einfach, ja. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich finde, ein paar Sachen sind mir aufgegangen, kann ich besser damit umgehen, kann ich besser einordnen, aber es ist immer wieder ein von Neuem wieder aufraffen und sich selber probieren Mut zu machen, dass es schon irgendwie gut kommt. Ja, es ist sehr wechselwirkend.
Mhm. Ich habe etwas gefunden über dich. Ein SRF-Kollege von mir hat über dich mal geschrieben, Tobi Gmür hat in seinem Leben viele Kämpfe ausgetragen, er kann Dinge aufbauen, aber auch abreißen. Mhm. Und was auch noch steht, was er nicht kann oder was er schlecht kann, ist sich verbiegen. Mhm. Und das zeichnet ihn aus. Also, aber du kannst nicht einfach mal ein bisschen und so ein bisschen halb.
Nein, das geht nicht. Aber das mit dem Abreißen, das stimmt, ich habe viele Sachen kaputt gemacht. So. Also, weil ich es nicht mehr auf die Reihe gebracht habe, weil ich es nicht mehr irgendwie oder die Energie gefällt hat. Und dann auch Sachen, wo andere Menschen daran beteiligt waren, zu dem Aufbauen, das auch wieder abgerissen
haben. Aber auch zu aufbauen, oder? Eben, du hast mir vorher auch geredet, du hast ein Trio, wo du unterwegs bist, du bist mit Mother's Pride jeden Mittwoch wieder, das sind Freunde, das sind deine engsten Bezugspersonen. Gleichzeitig, du bist, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, du bist in einer Sekundarschule, schaffst du. Was machst du denn genau?
Ich mache viel Klassenassistenz, aber auch ein paar Musiklektionen.
Gibst du Musikunterricht? Ja. Du hast jetzt vorher gesagt, es hat ein bisschen fatalistisch sein. Ich überlege mir manchmal, wie lange muss ich da noch? Aber gibt's denn, setzt man sich überhaupt noch Ziel? Oder einfach fürs nächste Jahr? Oder wie machst du das?
Ja, in diesem Moment sind Ziele dann sehr kurzfristig. Mhm. Also, mal schauen, dass es durch die Woche durch oder den Monat irgendwie gut zu überstehen. Und das wiederholt sich immer wieder so ein Muster, wo wenn es mir, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht, bei allem auch schon jetzt seit den 4 Jahren, wo wir wieder mit Mother's Pride spielen, ein paar Mal näher dran gewesen, das auch wieder kaputt zu machen. Zum Glück habe ich Leute, die wissen dann, wie mit mir umgehen. Aber ansonsten wäre das alles schon wieder Geschichte, mehr als einmal. Also, das macht mir auch ein bisschen Angst,
Aber auch zu wissen, dass du ja nicht der Einzige bist. Ich habe, jetzt haben wir vorhin die vielen Beispiele von Musikern und Musikerinnen, die internationale Stars sind, die über ihre Issues geredet. Aber es gibt auch in der Schweiz ganz viele, ich weiß nicht, die einen Videoclip aufgenommen hat, wo sie gerade eine Angstattacke hatte. Ja. Und anstatt den Videoclip drei abzubrechen, hat sie gesagt, jetzt filme mich mal, wenn ich wirklich eine Angstattacke habe. Wie heisst sie?
Ich weiss, wer du meinst, aber den Namen habe ich nicht gerade im
Kopf. Ist es echt Kings Elliot? Zu wissen, dass man nicht allein ist, bringt das etwas?
Also ich habe das Gefühl, so, wenn es ganz akut ist, nützt das manchmal vielleicht auch nicht mehr viel. Also da kommt es einem vielleicht gar nicht einmal mit Sinn. Da, ist, da,
ja,
da kommt, nimmt man es vielleicht nicht einmal mehr wahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Severin.
Ja, also ich glaube, es hilft schon. Also mir hilft es immer schon, zu wissen, da hat es auch andere Leute, die genau solche Probleme haben, vielleicht nicht die gleichen, aber es ist schon, wenn man sehr im Loch hin ist, dann will man eigentlich nur, dass es einem besser geht. Und dann hilft es ehrlich gesagt auch nicht wirklich, wenn du weißt, ja, anderen Leuten geht es sowieso. Also, es ist so ein bisschen, ich will, dass es mir besser geht und nicht.
Mhm. Ich nehme das auch eher wahr in den Zeiten, wo es mir besser geht.
Ja,
da bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin.
Ja,
aber das ist jetzt zum Glück bei mir jetzt schon wirklich lang her, aber in diesen Momenten, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist, da habe ich eigentlich eher im Bett zusammenrollen und sterben. Da interessiert dich das nicht mehr. Also meine Gedanken sind gar nicht mehr so weit gekommen.
Ist auch wirklich nachvollziehbar. Eben, was kümmert mich, wenn es mir so schlecht geht, die anderen. Severin, du bist in der Lehre zum Schreiner.
Ja.
Im Luzerner Brändi, das ist der zweite Arbeitsmarkt.
Genau.
Also musst du vielleicht noch sagen, der zweite Arbeitsmarkt, der geht ein bisschen weniger hektisch zu und her als im ersten.
Ja, das sicher, ja. Also, ich glaube, wie ich überhaupt in den gekommen bin, ich habe vorher dreimal eine Lehre gestartet im ersten Arbeitsmarkt und das hat halt nicht funktioniert. Aufgrund, habe ich schon mal gesagt, ich konnte nur präsent sein an der Arbeit, immer wieder Absenzen gehabt. Und jetzt ist es der vierte Versuch, aber das mal im zweiten Arbeitsmarkt und das ist definitiv viel besser für mich. Natürlich das Ziel ist, irgendwann in den ersten Arbeitsmarkt wieder reinzukommen. Für momentan ist das genau das Richtige.
Ja. Aber das Ziel, das gibt es am Horizont und das ist auch wichtig. Ich frage jetzt das, weil ja doch auch immer wieder Gefahr ist, dass sich dann Leute auch wieder in die Überforderung hineinbegeben, wenn sie wieder finden, oder? Und durch das wieder eine nächste Depression auslösen. Das gibt es.
Das habe ich ehrlich gesagt schon genug manchmal jetzt erlebt gehabt, eben mit diesen drei Lehren, das ist dreimal angefangen, dreimal abgebrochen. Für mich ist das einfach, ich wollte ja auch nicht einfach daheim hocken und nichts machen. Und ich weiss, dass ich das Potenzial dazu habe. Rein jetzt auch vom Kognitiven her, dass ich kann das. Und es ist halt wirklich einfach immer die Depression, die mich einfach da immer aufgehalten hat. Und jetzt eben beim Brandy, da kann ich mich wie langsam aufbauen und ich bin ehrlich, es läuft auch jetzt noch nicht perfekt, aber jetzt habe ich ein Netz mehr, wo mich kann.
Wo du auffahren.
Ja.
Und auch ein Schreiner ist so ein schöner Beruf. Mhm. Ja. Möchte ich könnte da ein bisschen mehr mit den Händen. Gibt es denn überhaupt auch ein Ziel oder ein Wunsch auf Veränderung? Oder bist du zufrieden mit dem, wie es im Moment ist? Also du hast jetzt schon gesagt, ja, ich möchte die erste Arbeitsmarkt, aber auch vielleicht auch hinsichtlich vom betreuten Wohnen oder so. Du bist jetzt 25. Gibt es wie so auch Ziel oder Wunsch für dich? Oder bist du einfach zufrieden, wenn es dir gut geht und der Status quo da ist?
Nein, zufrieden bin ich nicht. Also ich bin zufrieden, wenn es mir gut geht, das ist sicher mal das Wichtigste, aber ich wollte noch auch, jetzt auch einfach im Privaten, es geht jetzt nicht nur ums Arbeiten, auch können reisen, um andere Sachen zu sehen. Ich glaube, gerade weil ich halt während dem Erwachsenwerden die Depressionen bekommen habe, bin ich auch ehrlich, habe ich auch sehr viel von der Jugend verpasst. Und es geht jetzt nicht darum, zum Nachholen, ich will jetzt nicht in den Club rein und mich voll besaufen, das ist nicht das Ziel. Das bin ich auch nicht, aber einfach Sachen gerne mit Kollegen irgendwie in das Land rein. Es hat noch viele andere Ideen und Ziele, die ich sicher auch verfolgen möchte. Neben endlich auch mal eine Lehre abschließen.
Tobi, bei dir Wunsch, Veränderung, Ziel, was auch immer. Ich meine, es gibt ja da Menschen, Manager, die sagen, man muss im 5-Jahres-Zyklus, das ist alles Quatsch, finde ich. Aber grundsätzlich, weißt, gibt's Sachen, wo du findest, dort möchte ich eine Verbesserung auch, oder ich merke auch, dass sich da etwas ändert oder zum Besseren wendet?
Ja, ich habe noch knapp 15 Jahre Arbeitsleben vor mir. Ich bin mir jetzt im Moment gerade wirklich am Gedanken machen, wie ich die soll noch über die Runde bringen, mit was, ob ich noch irgendetwas Neues, anderes soll anfangen. Wahrscheinlich werde ich es nicht machen. Aber ich denke wenigstens mal darüber nach. Nein, ich denke nicht mehr so weit voraus. Ich probiere es wirklich jetzt vorweg zu nehmen. Ich habe noch eben einen 9-jährigen Bub. Also ich bin auch noch ein Zeitchen mit Vaterpflichten beschäftigt und freue mich drauf, weil eben nach der Erfahrung auch mit dem älteren Sohn geht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Und ich möchte möglichst viele Songs noch schreiben. Das ist eigentlich immer mein nächstes Ziel.
Das ist doch auch ein schöner Schluss. Vielleicht noch ganz kurz von euch beiden, wenn wir es auch wirklich ins Positive drehen, jetzt hier zum Schluss, obwohl es heute so ein wüster Novembertag ist, wo wir da auf Zürich, ihr Luzerner auf Zürich gekommen sind. Was macht euch im Leben so, wie es jetzt ist, besonders glücklich?
Da sind wir jetzt beide nicht gerade so spontan.
Wir haben ja Zeit.
Ein Tag ohne zu viele Gedanken. Das finde ich, fällt mir dann eher am Abend auf. Aber
ja, das trifft ziemlich gut. Wenn man am Abend heimkommt und es ist alles gut, alles ist gemacht, was gemacht hat.
Genau.
Was hast du müssen machen? Genau.
Keine Liste mehr. Genau. Mit offenen Punkten. Und der Tag ist eigentlich recht easy und schnell vorbeigegangen.
Ja, und der ist wieder jetzt. Zwei ist so, jetzt habe ich Freizeit, jetzt kann ich machen, was ich will.
Und wie geht es euch jetzt nach dieser Stunde, wo wir uns doch sehr tief in eure auch dunkle Phase von eurem Leben begeben haben?
Also ich bin recht aufgewühlt irgendwie. Ich habe fast ein bisschen Zittern und fast ein bisschen ein flaues Gefühl im Bauch, weil es mir auch viel jetzt wieder hochkommt, auch was ich vom Severin gehört habe, wo mich auch wieder ein Flashback gibt, meinem eigenen Sohn auch, oder meine eigene Geschichte. Aufgewühlt trifft es, glaube ich, gut.
Also mir ist es, ehrlich gesagt, relativ neutral. Also, ich glaube, ich bin mir so ein bisschen daran gewöhnt, einfach von der Klinik aufenthält und dann den ganzen 9 Jahre über das schnorren. Mir geht's gut. Es geht weiter.
Ich bedanke mich für eure Offenheit, Tobi und Severin, für eure Offenheit und dafür, dass ihr eure Geschichte teilt in diesem Podcast, wo es wirklich um Entstigmatisierung geht, um Vorurteile abzubauen gegenüber psychischen Erkrankungen. Der Podcast «Lass mal zu» vom Netzwerk Traversa. Falls ihr, die jetzt zuhört, Hilfe suchen oder in einer schwierigen Situation stecken. Es gibt diverse Stellen, die helfen. In unseren Shownotes vom Podcast sind da ein paar Stellen auch angegeben. Zum Beispiel die dargebotene Hand ist so eine Stelle, die hilft. Telefonnummer 143. Und das ist von mir. Ich bin Dominik Diller und wir hören uns.
Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.